Adel verpflichtet, im als Interview veröffentlichten Aneinander-Vorbeireden zwischen Alexander von Bismarck und Michael von der Schulenburg sind viele Wahrheiten versteckt, was den Unterhaltungswert erhöht. Von der Schulenburg sitzt im Europaparlament für das BSW.
Sarah kommt.
Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie wieder einschalten bei Alexander von Bismarck im Dialog. Natürlich bei dieser Kälte draußen haben wir den Kamin angemacht. Das Holz brennt. Und nicht der Kamin, sondern das Holz brennt. Und ich habe heute natürlich wieder einen der interessantesten Gesprächspartner. Jemand, der im Europaparlament sitzt und hautnah miterlebt, was im Augenblick gerade auch in Europa und in der Welt passiert. Lieber Michael von der Schulenburg, ja, lieber Michael, dass du wieder hier
und
bist.
Und nun das Dossier.
Lageeinschätzung von Michael von der Schulenburg.
Naja, also erstmal, vielleicht fange ich mal irgendwo anders an, warum das eigentlich so wichtig ist.
Ja.
Ich meine, Europa, zumindest die Europäische Union, ist ja in eine unglaublich schwere Position gekommen. Und ich finde, durch ihr eigenen Fehler. Es ist einfach diese völlige Abseits von Politik und Diplomatie. Wir haben uns eben auf den Standpunkt gestellt, man müsste mit den anderen nicht reden. Man könnte nur Waffen schicken und Forderungen stellen. Und dann würden die alle, dann würde schon die Lösung so ist, wie wir sie haben wollen. So funktioniert das nicht. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo einmal ein NATO-Generalsekretär Souveränität eines europäischen Staates abgibt. Der ist doch gar nicht dazu befugt.
Nee.
Über die Köpfe der Grönländer und auch über die Köpfe der Dänen hinweg. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die da eigentlich im Grunde passiert. Und wir wissen gar nicht, was wir dazu tun. Wir wissen gar nicht, was wir... Da machen wir immer diese Deklarationen, aber da weiter passiert ja nichts. Und wir haben vor allen Dingen... haben wir bei diesen Deklarationen nie Vorschläge, wie man es anders machen kann. Wir machen ja keine Friedensvorschläge. Dann haben wir den ganzen Komplex im Süden, die 7 Kriege, die Israel führt, die meiner Ansicht nach Israel alle nicht mehr gewinnen kann. Das ist jetzt gar keine Anti-Israel-Position. Es ist einfach eine nüchterne Einschätzung, dass Israel sich enorm übernommen hat mit diesen Kriegen. Also Gaza, Westbank, Libanon, Iran, Syrien, die Houthis im Jemen. Nichts von denen werden sie mehr gewinnen können. Nicht? Es ist ja da, ist ja etwas Erschreckendes passiert. Die Dominanz der Israelis beruhte ja oft darauf, dass man angenommen hat, dass ihre Armee unschlagbar sei und dass sie einen Geheimdienst haben, den Mossad, die also genau weiß, wo wer ist und wie man wo abknallen kann und solche Sachen, ob das nun rechtlich ist, eine andere Sache. Aber das ist ja entmythifiziert.
Ja.
Den Krieg gegen Iran haben sie im Grunde genommen verloren. Und die anderen Sachen können sie auch nicht mehr machen, nicht? Also es ist eine unglaublich schwierige Situation. Auch da, die Europäische Union hat keine Einstellung, nicht zum Iran. Die Gespräche sind ja von der Europäischen Union zum Iran völlig abgebrochen, obwohl man sie jetzt ja am meisten braucht.
Und du kennst ja all diese ganzen Gebiete. Du bist ja persönlich überall da gewesen.
Ich war ja diesen Kriegen selber bedingt und ich kann da natürlich ja zu viel sagen. Nun, die deutsche Regierung wurde mich nie zu etwas befragen, obwohl ich wahrscheinlich mehr von diesen Flairen dort kenne als wahrscheinlich die meisten von ihnen. Aber das ist nun mal so. Deutschland, es hat dieses Besserwisserische, diese Selbstüberschätzung.
Arroganz.
Die Gerechtigkeit in der Politik. Das ist natürlich, also Selbstgerechtigkeit, sagen wir mal in der UNE, also wir nennen natürlich das englische Wort, Selbstgerechtigkeit ist das Schmiermittel für Kriege.
Ja.
Wenn jeder selbstgerechtig ist, dann kommt man auch nicht. Und das ist natürlich der Feind jeder Diplomatie. Diplomatie funktioniert dann, wenn jeder ein bisschen sich zurücknimmt und versucht, den anderen auch zu verstehen. Und das geht natürlich bei den Selbstgerechten nicht. Und deswegen haben wir das auch diese Schwierigkeiten. Und dann haben wir natürlich den Ukraine-Krieg. Den Ukraine-Krieg ist fundamental verloren. Wollen wir irgendwie immer noch nicht wahrhaben. Wir denken ja immer noch, wir können den irgendwie gewinnen und irgendwie umdrehen. Dabei betrügen wir ja die Ukrainer über alle Maßen. Es ist ja regelrecht peinlich, wenn man diese Treffen sieht, zum Beispiel im Élysée. Palast, wo man sich trifft über die Koalition der Willigen. Man sieht da die Bilder, wie man alle diesen Selenskyj umarmt und sagt, und dann sitze ich da draußen und dann denke ich, mit meiner Einschätzung der Situation, ihr umarmt ihn, aber im Grunde genommen, lasst ihn alle hängen.
Ja.
Denn
Ihr stürzt ihn eigentlich.
Denn alles, was wir vorgesprochen haben, diese Gelder, die werden wir nicht haben. Hm. Jetzt gibt es vielleicht 90 Millionen, das sind ja immer noch nicht Milliarden, die sind ja immer noch nicht da und so weiter. Was passiert danach? Und die Waffen, die haben wir auch nicht, die wir ihnen versprochen haben. Und jetzt diese Koalition der Willigen, dass man NATO-Soldaten, das wird nie passieren.
Nein,
die Sicherheitsgarantien, von denen wir so viel, wird nie passieren. Es gibt gar keine Sicherheitsgarantien gegen eine Atommacht sowieso. Das muss ganz anders gemacht werden. Aber wir machen da eine Fassade, dass wir im Grunde genommen die Ukraine unterstützen. Und was wir in Wirklichkeit machen, wir fordern die Ukraine auf, den Krieg weiterzuführen, obwohl sie ihn schon längst verloren haben. Und diese ganzen Opfer, die es jetzt gibt auf der ukrainischen Seite, natürlich auch auf russischer Seite, die hätten man ja eigentlich verhindern können. Ja. Mit je länger dieser Krieg dauert, umso schwieriger wird jetzt eine friedliche Lösung.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Ich denke, wir haben auch Russland gegenüber doch eine gewisse Verpflichtung. Schließlich haben wir die Wiedervereinigung durch Russland bekommen.
Ja.
Wenn dann ein Bundeskanzler Merz sagt, zum den Präsident Putin mit einem Hitler vergleicht, dann friert mir das Blut in den Adern.
Ja.
Als deutscher Kanzler, jemand mit einem deutschen Massenmörder Hitler zu vergleichen, der 27 Millionen, also Sowjets, die Mehrheit Russen, einfach umgebracht hat.
Ja.
Wie kann man so etwas tun? Es ist eine Verrohung der ganzen Geschichte. Nun hat dann Merz dann später was Kluges gesagt, sagt, er hat nach 4 Jahren Krieg, nicht, wir dürfen nicht vergessen, dieser Krieg dauert schon länger als der Zweite Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg unser Krieg mit der Sowjetunion.
Ja.
Dauert länger.
Ja.
Und wir haben immer noch keine Lösung. Und dann hat er gesagt, also entdeckt das nach 4 Jahren, dass doch Russland auch ein europäisches Land ist offensichtlich. Hätte man ihm vielleicht auch vorher schon sagen können. Aber ist egal, es war eine gewisse Hoffnung, dass wir was dass wir dann Ausgleich finden wollen. Das klang ja erstmal ganz gut. Da passiert natürlich nichts anderes. Und jetzt mit dieser ganzen Grönland-Krise wirft sich Merz sofort wieder in die andere Richtung und macht eine Erklärung. Wir kämpfen jetzt mit den USA gemeinsam in Grönland gegen unseren Hauptfeind Russland und unseren Sekundäre, er hat also da so eine Abstufung, China.
Ja.
Was glauben wir denn, was wir da eigentlich machen? Wollen wir einen neuen Kalten Krieg haben und ein Deutschland, das dermaßen ökonomisch, wirtschaftlich und auch technologisch geschwächt heute ist und sich weiter schwächt durch diese ganzen Geschichten, will jetzt also Kriege gegen diese Supermächte führen, anstelle einen Ausgleich zu finden? Das ist natürlich etwas, was...
Überheblichkeit.
Eine unglaubliche Überheblichkeit. Und da ist natürlich ein Rezept für den Untergang, nicht? Das ist, wir werden Deutschland, das wird das ganz schwer bezahlen müssen.
Nicht? Na, aber für den Adel hoffe ich doch, dass man aus dem Gröbsten raus ist. Für die kleine Audiodatei ein Dossier Alexander von Bismarck und Michael von der Schulenburg. Der Diplomat erinnert an Paris, 1990.
Wir haben doch alle die Charta von Paris für ein neues Europa 1990 unterschrieben.
Als Friedensprojekt.
Als Friedensprojekt. Diese Charta ist internationales Recht geworden. Dadurch, dass sie im Sicherheitsrat deponiert wurde, anerkannt wurde. Also ist internationales Recht. Da haben auch die Amerikaner, auch die Kanadier, auch die Russen, alle haben unterschrieben.
Ja,
und die Deutschen eben auch.
Ja.
Damals noch, ich glaube, waren sie noch sogar 2 Staaten damals, nicht? Und das war noch vor 2+4. Aber es ist egal. Ja. In diesem Dokument, dass eine Gesamtsicherheitszone Europa vom Vladivostok bis nach Portugal vorsieht, kommt das Wort, weißt du, welches Wort da nicht drin vorkommt? Das Wort NATO. NATO spielte keine Rolle in dieser Sache.
Ja, stimmt. Ja.
Nicht? Da steht sogar drin, dass wir nicht zurückgehen wollen zu dieser Frontengeschichte, zu dieser Teilung Europas und so weiter, in Machtblöcke und so weiter. Und jetzt haben wir die NATO verschoben.
Mhm.
Ja, wir sind also 2 Jahre später haben wir damit angefangen, dieses Dokument, das ja immer noch rechtlich ist.
Ja, ja.
Und die OECD hat ja damals unheimlich tolle Arbeit geleistet.
Ja, ja.
Das ist ja ganz wichtig. Heute
die
leider,
Russen waren ja immer dabei auch.
Und heute leider nicht mehr.
Nee.
Nicht mehr. Jetzt haben wir sie unterminiert, nicht? Aber das ist ja und so weiter. Also da ist ja etwas, was wir anknüpfen können. Das ist ja alles nicht aus dem, ist keine Fantasiegeschichte. Wir können das alles machen.
Ja.
Und das sind eben diese 2 Ziele, nicht? Also einmal eine gesamteuropäische Sicherheit. Und das ist natürlich etwas, was auch sehr europäisch ist, nicht, dass diese beiden Ziele sind nicht so sehr amerikanische Ziele.
Ja.
Amerika will sich aus dem Krieg zurückziehen, was immer mit der Ukraine passiert. Amerika für die ist natürlich ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem eine ganz andere Sache.
Ja.
Aber wir sollten doch daran Interesse sein.
Ja.
Aber und ich denke, was ich bin ja nur Deutscher, wir sind beide Deutsche, dass wir Deutsche doch eine besondere Verpflichtung hätten, haben sollten, übernehmen sollten, die Brücke für solche Sachen zu sein.
Und obwohl noch nicht so lange her, auch längst Geschichte 2008.
2008 hat sich Frau Merkel, ganz toll von ihr, und ein Sarkozy sich dagegen die Ausweitung der NATO in die Ukraine gestellt und sagt, das könnte Krieg bedeuten. Haben sie damals gesagt.
Ja.
Das haben ja auch viele andere gesagt. Ja. Wir wussten noch, dass das Krieg bedeuten wird. Wir haben noch nicht so tun, als ob das plötzlich vom
Himmel gefallen ist.
Also, das haben sie gesagt. Das leider hat das Deutschland dann aufgegeben danach.
Ja.
Dann haben wir nochmal einen Versuch gemacht mit der Minsk II. Minsk II ist nie implementiert worden.
Nee.
Wir haben nie einen Druck ausgeübt, dass das. Wir haben auch gar nicht versucht, als alle Europäer das zu sagen. Das ist ja schließlich ein Krieg auf europäischem Kontinent. Wir haben das nicht gemacht.
Nee.
Ja? Dann, als es zum Krieg gekommen ist, haben wir auch nicht auf Verhandlungen. Putin hat ja Verhandlungen angeboten.
Ja.
Der hätte ja den Krieg verhindern können. Ein Monat später hat man, oder ein bisschen mehr als einen Monat später, hatte man die Istanbul-Verhandlungen gehabt, von denen ich ja sehr ziemlich viel weiß.
Das
haben sich die Russen und Ukrainer alle geeinigt. Ja. Und wir haben es unterminiert.
Ja.
Und wo waren die Deutschen? Wo waren die Europäer zu sagen, nee, das werden wir mal unterstützen. Das ist doch gar keine schlechte Idee.
Ja.
Wir wollen hier keinen Krieg haben und so weiter. Wir haben natürlich damals alle angenommen, dass wir den Krieg gegen Russland ganz schnell gewinnen.
Ja, das Problem. Wer hat das angenommen?
Das Problem, das glaube ich schon. Das Problem unserer Politiker, und ich glaube, das ist ganz besonders in Deutschland, auch wenn wir unsere Medien sehen, ist, dass wir unserer eigenen Kriegspropaganda auf den Leim
gehen. Humboldt versucht, etwas zu fragen.
Und wenn wir auch noch weiterkämpfen und Russland, die haben ja auch ihre Hardliner hinter sich, der Putin, noch die Odessa einnehmen, also die eine zukünftige Ukraine zu einem Landlocked Country machen. Und das machen wir natürlich. Das ist natürlich unser Druck, der das macht, indem wir sagen, wir wollen weiterhin, dass die Ukraine zur NATO gehört und soll halt, ich meine, bleibt uns ja nichts an den Russen nichts weiter übrig, als den Krieg weiterzuführen und darauf zu pochen, dass die Ukraine gar nicht mehr in der Lage ist, das zu machen, was wir hätten sonst friedlich lösen können. Also wir haben eine schwere Kriegsschuld auch auf uns geladen, eine schwere Kriegsschuld. Dieser Krieg wird weitergeführt hauptsächlich durch uns Europäer.
Wie ist das denn
nicht durch die Amerikaner?
Und wie ist das im Parlament?
Naja, das Parlament ist wohl wahrscheinlich das kriegslüsternde Institution, die wir in Europa haben.
Ja, du bist ja jeden Tag da, du kriegst das ja mit, du siehst ja die Leute, ihr redet ja auch untereinander da.
Nein, wir reden leider nicht untereinander. Es ist ein Parlament, wo man nicht miteinander redet, leider Gottes. Ja, also man grüßt sich auch nicht auf dem Korridor.
Nein.
Also wenn dich jemand grüßt, dann ist es sicherlich ein Assistent oder irgendwas anderes.
Ja.
Also MEPs, die erkennt man immer an einem leicht erhobenen, arroganten Gesicht. Nicht alle natürlich.
Ja.
Und so.
Ja.
Aber ich finde das schon erschreckend. Ich komme ja aus der Welt der Vereinten Nationen. Da sind natürlich Länder auch sich spinnefeind. Aber das Interessante ist, dass sich in den Gebäuden
alle grüßen.
Und ja, natürlich,
auch
im Sicherheitsrat, die sich ernsthaft feinden, dann wird doch ein Wort gesprochen.
So. Ja.
Und das ist natürlich außerhalb der Kameras und solche Sachen.
Ein paar Innereien aus dem EU-Parlament zum Schluss noch und genüssliches Zerlegen von Kaja Kallas.
Nee, das wird ja alles fürchterlich aufgeteilt, weil man muss es ja unter 27 Leuten aufteilen.
Ja, witzigerweise ist ja die Kallas, die ja die Außenministerin von Europa sein soll, ja noch nie irgendwo im Ausland, die wird ja gar nicht empfangen. Nicht von China, nicht von
überall. Ja, das ist die andere Traurigkeit. Ja. Ich meine, sie ist natürlich eine sehr eindimensional denkende Person.
Ja.
Es ist für sie alles Russland.
Ja.
Und alles andere besteht fast gar nicht. Es kommen ja keine Initiativen. Wir haben ja auch gar keine Friedensvorschläge. Ist immer noch nicht. Also wir machen jetzt einen.
Das hat selbst der ehemalige Kanzlerkandidat Laschet aus der CDU gesagt.
Ja, ja.
Wir laufen eigentlich immer nur hinterher. Es kommt keine eigenen Vorschläge. Das hat mich gewundert. Der auch außenpolitischer Sprecher ist oder im Bundestag.
Dem Vorsitz, dem Außenpolitiker.
Ja. Und der hat das selbst gesagt, wir laufen als Deutschland hinterher oder als Europa.
Als Europäer.
Als Europa.
Wir haben noch nichts.
Ja.
Wir haben noch nichts. Ich meine, die Forderungen, die wir kommen, die kommen ja aus einem Sondergipfel der NATO, der kurz vor dem Istanbul-Geschichte hat, also am 24. März stattgefunden hat, und auch der Biden damals gekommen ist. Wissen wir oft gar nicht.
Mhm.
Und die wurde ja nur eingeberufen, um die Verhandlung zwischen Russland und Ukraine zu torpedieren. Nicht? Ja. Das ist der einzige Grund gewesen. Ja, ja. Und damals haben sie gesagt, keine Verhandlung, keine Gespräche mit Russland, bis Russland nicht alle Gebiete verlässt, bis Russland nicht anerkennt, dass es dafür schuldig ist, dass er Reparationen zahlt, dass die Leute vor das Gericht kommen. Also wir wiederholen das immer. Also wir nach 4 Jahren Krieg und einer fast totalen Zerstörung der Ukraine, pochen wir ja im Grunde genommen immer noch auf die Kapitulation Russlands. Wir wollen Russland, sagen wir reden mit euch nur, wenn wir kapitulieren. Und dann dürfen wir nicht vergessen, 1924 haben wir, da war ich noch nicht dabei, wurde im Europaparlament eine Resolution verabschiedet, die sagt, dass der einzige...
1924,
also gar nicht so lange her. Ne?
2024.
Was hast du gesagt?
Ist klar.
Zahlen.
2024.
Dafür habe ich meine Frau für Zahlen.
Ja, ja.
Also das, aber jetzt ist sie nicht da. 2024, also schon spät im Krieg, wo wir eigentlich wussten, wo die Forderung ist, dass wir den Krieg gegen Russland gewinnen müssen, um Russland aufzuteilen in die einzelnen Sachen. Also wir haben zu einer Politik der Europäischen Union gemacht, nicht nur Russland zu besiegen, sondern Russland danach in ihre Einzelteile zu zerlegen. Dass ein Russland das natürlich nicht gerne hat, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, es ist eine unglaubliche, wir behaupteten, wenn die Tschetschenen und alle, die so extra gehen, dann das wäre die einzige Chance, dass das demokratisch wird. Also es ist unglaublich. Und vor allen Dingen für uns Deutsche, denn wir dürfen nicht vergessen, im Ersten und Zweiten Weltkrieg hatten wir ähnliche Ziele gehabt.
Ja.
Haben wir ähnliche Ziele gehabt.
Die Geschichte
und vergessen. Dennoch schämen wir uns gar nicht, diese Ziele wieder nach oben zu bekommen.
Ja. Doch ich schäme mich. Das Dossier Alexander von Humboldt, Michael von der Schulenburg, 1825, 1913, 2038 und Der Kamin brennt. Eine gute Begrifflichkeit brachte gestern Paul Brandenburg.
Onkel Donald schenkt sich selber ein Flugzeugträger.
Der nach seiner Meinung fehlenden Berichterstattung über die Epstein-Akten nannte er Medien wie News. Metastasen des Springer Verlags.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren. Wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja. Und dann berichten die doch noch. Julian Reichelt geht bis an die Grenze zu QAnon, was keinen neuen Kaffee to go darstellt. Der ORF berichtet, Russland hat Mutmaßungen über eine Agententätigkeit des Verstorbenen, also er soll sich umgebracht haben, in der Zelle US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein für Russland zurückgewiesen. Kreml-Sprecher und Humorist Peskov erklärte, er sei versucht, viele Witze über diese Version der Dinge zu machen, aber das wäre Zeitverschwendung. Die Dokumente geben her, Epstein wollte ein Treffen mit Wladimir Putin. Junge Frauen aus Russland sollten nach Europa und in die Vereinigten Staaten gebracht werden. Donald Trump spricht sich für einen neuen Atomwaffenvertrag mit Russland aus. Die Tagesschau berichtet, Epstein wollte eine deutsche Privatbank kaufen. Oppenheim, die größte unabhängige Bank Europa, bis zum Verkauf an die Deutsche Bank. Salomon Oppenheim gründete mit nur 17 Jahren die Bank 1789. Ursprung Köln, finanziert anfangs die Industrialisierung der Rheinprovinz, Rheinschifffahrt, auch Eisenbahnwesen. Und bevor jemand schnuppert, die Söhne von Oppenheim konvertierten 1858 und 59 vom Judentum zum Christentum. Man finanzierte den Kölner Zoo. Im Dritten Reich wurde die Bank Oppenheim als jüdisch angesehen. Arische Geschäftsfreunde brachen Kontakte ab. Man übernahm die Livy Bank. Der Völkische Beobachter warnte 1936 vor dem Entstehen einer rein jüdischen Bank großen Formats in Köln. 1948 erhielt die Bank als erste Westdeutsche die Erlaubnis als Außenhandelsbank. Nach der deutschen Wiedervereinigung positionierte sich die Bank als Berater des Staates bei Privatisierungen. Ein romantischer Begriff für Raub, aber keine Angst, der Begriff Volkseigentum findet in der Geschichte der Bank nicht statt. Hauptsitz ab 2007 in Luxemburg. 2010 gab es verschiedenste Verfahren. Laut Forbes teilt die Familie von Oppenheim ihr Milliardenvermögen auf 46 Mitglieder auf. Und so passt es doch gut, dass Freitag ist, denn wir haben zu grüßen Köln.
Allahu Akbar, Allah.
Die Europäische Zentralbank belässt ihren Leitzins bei 2,0%. Das Vermögen von Elon Musk übersteigt die 800 Milliarden Marke. Er wäre so der reichste Mensch aller Zeiten.
My side is I can't hear you.
Zu den Epstein-Akten hielt auch der polnische Ministerpräsident Tusk eine Ansprache.